Du hast dich bislang nur mit den Examensklausuren von gestern vorbereitet? Das muss nicht sein. Mit unserem Examensklausurenkurs zum ersten Examen, dem K1-Klausurenkurs, bereiten wir dich auf die Examensklausuren von morgen vor. Ich habe gerade wieder eine Zuschrift von einem Teilnehmer erhalten, dessen aktuelle Examensklausur bereits vor ein paar Monaten in unserem Klausurenkurs lief. Er war also perfekt vorbereitet. Selbstverständlich kannst du alle geschriebenen Klausuren ohne Mehrkosten einreichen, rein digital und von überall. Eine schnelle und aussagekräftige Korrektur gibt's obendrauf. Interessiert? Dann findest du weitere Informationen unter k1-klausurenkurs.de. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Altmann-Schmidt-Podcasts Die Juraflüsterer. Mein Name ist Matthias Hühnert und ich bin Dozent für Zivilrecht am Hauptsitz von Altmann Schmidt in Münster. Besprechen möchte ich in dieser Folge eine sehr interessante Entscheidung des OLG Stuttgart, die ich im Übrigen auch im Märzheft der Zeitschrift RÜ klausurmäßig aufbereitet habe. Thematisch geht es um das Kaufrecht, ein sehr beliebtes Prüfungsthema und damit für euch sehr examensrelevant. Im Mittelpunkt des Falles steht ein sogenanntes Bastlerfahrzeug. Der Begriff des Bastlerfahrzeugs taucht ganz häufig in Kaufverträgen im Gebrauchtwagenhandel auf und zielt in erster Linie darauf ab, die Gewährleistung des Verkäufers für die Fahrtüchtigkeit des verkauften Kraftfahrzeugs auszuschließen oder wohl erheblich einzuschränken. Aber so einfach ist das keineswegs. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf den Sachverhalt, der Gerichtsentscheidung zugrunde lag. Die K kaufte für private Zwecke von dem B, einem gewerblichen Fahrzeughändler, einen gebrauchten PKW mit einer Laufleistung von ca. 160.000 Kilometer. Der Kaufvertrag enthält dabei folgenden Passus. Das Fahrzeug wird als Bastlerfahrzeug gebraucht und in altersgemäßem Zustand verkauft. Der Käufer hat das Fahrzeug besichtigt und Probe gefahren. Er hat den vorgefundenen Zustand akzeptiert. K und B sind übereinstimmend davon ausgegangen, dass der verkaufte PKW funktionsfähig ist. Schon nach kurzer Zeit musste K das Fahrzeug insgesamt dreimal in die Werkstatt des B bringen. Grund dafür war, dass bei kalten Temperaturen der Motor stotterte und erst nach einigen Kilometern normal lief. Und nun war es so, dass nach der zweiten und dritten Reparatur sich der Zustand sogar noch verschlimmerte. Nun ruckelte das Fahrzeug nämlich auch in warmem Zustand, vor allem beim Beschleunigen. Das nahm K. schließlich ungefähr ein halbes Jahr nach Kaufvertragsschluss zum Anlass, schriftlich vom Kaufvertrag zurückzutreten. Grund für die Störungen beim Betrieb des Fahrzeugs waren Beschädigungen am Motor. Streitig ist zwischen den Parteien, ob die Beschädigungen bereits bei Übergabe vorlagen oder auf unsachgemäßem Umgang der K mit dem Fahrzeug zurückzuführen sind. Im Folgenden wollen wir uns nun mit der Frage beschäftigen, ob K gegen B einen Anspruch auf Rückzahlung des gezahlten Kaufpreises aufgrund des erklärten Rücktritts hat. Der Einstieg in diesen Fall bzw. in die Falllösung erfolgt hier über das kaufrechtliche Gewährleistungsrecht, also nicht über das allgemeine Leistungsstörungsrecht, sondern über konkret § 437. Dort ist katalogmäßig aufgelistet, welche Rechtsbehelfe der Käufer einer mangelhaften Sache hat. Nummer 1 bezieht sich auf die Nacherfüllung, Nummer 2 auf Rücktritt und Minderung und Nummer 3 schließlich auf Schadens- bzw. Aufwendungsersatz. Die Nacherfüllung ist hierbei ja der primäre Rechtsbehelf, das steht eigentlich im Gesetz gar nicht ausdrücklich drin, folgt aber daraus, dass alle anderen Rechtsbehelfe von einer Fristsetzung abhängig sind. Und die Fristsetzung bezieht sich auf die Nacherfüllung. Die Frist muss dann erfolglos abgelaufen sein und erst dann ist der Weg grundsätzlich jedenfalls frei für die genannten anderen Rechtsbehelfe. Es wäre jetzt natürlich verfehlt, ganz schematisch alle Rechtsbehelfe, die in § 437 genannt sind, durchzuprüfen. Achtet bitte immer streng auf die Fallfrage und daneben auch auf das, was die Parteien im Sachverhalt geäußert haben, also was die überhaupt wollen. Und hier ist die Sache insofern eindeutig. K ist zurückgetreten, schriftlich vom Kaufvertrag und es geht laut Fallfrage eben darum, ob K Rückzahlung des Kaufpreises von B verlangen kann. Damit ist hier auch klar, welche Anspruchsgrundlage zu prüfen ist, nämlich § 437 Nummer 2 in Verbindung mit 323 Absatz 1 und 346 Absatz 1, wobei 346 Absatz 1 die eigentliche Anspruchsgrundlage darstellt. In jedem kaufrechtlichen Gewährleistungsfall sind nun zwei grundlegende Voraussetzungen zu prüfen. Einmal muss zwischen den Parteien ein Kaufvertrag vorliegen und es muss ein Sachmangel bei Gefahrübergang gegeben sein. Im vorliegenden Fall ist sicherlich unproblematisch, dass K und B einen Kaufvertrag geschlossen haben, von dem K dann zurückgetreten ist. Der Rücktritt beseitigt den Kaufvertrag ja nicht, sondern wandelt ihn nur in ein vertragliches Rückgewährschuldverhältnis um. Wäre der Sachverhalt anders formuliert, zum Beispiel dergestalt, dass K zum Ausdruck bringt, nicht mehr sich an den Vertrag gebunden zu fühlen und Kaufpreisrückzahlung verlangt, dann wäre es allerdings auch erforderlich, diese Erklärung gegebenenfalls als Anfechtung zu interpretieren. Und dann müsst ihr auf das Konkurrenzverhältnis zwischen Kaufgewährleistungsrecht und Anfechtungsrecht achten. Hierzu an dieser Stelle nur ein ganz kurzer Hinweis. Beim Kauf einer mangelhaften Sache befindet sich der Käufer regelmäßig in einem Irrtum über die Mangelfreiheit und das erfüllt zugleich natürlich den Tatbestand des § 119 Absatz 2, nämlich der Anfechtungsgrund des Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Nach herrschender Meinung wird der Anfechtungsgrund des § 119 Absatz 2 durch das Kaufgewährleistungsrecht verdrängt. Denn wenn man stets den Kaufvertrag auch anfechten könnte, würden die besonderen Wertungen des Gewährleistungsrechts ja leerlaufen, wie zum Beispiel die primäre Nacherfüllung oder die besonderen Verjährungsfristen und so weiter. Diese Verdrängung gilt allerdings nicht beispielsweise für den Anfechtungsgrund aus § 123, wenn der Verkäufer arglistig täuscht, dann ist er auch nicht schutzwürdig und insofern besteht das Anfechtungsrecht nach § 123 BGB auch neben dem Kaufgewährleistungsrecht. Wie schon erwähnt, ist K. allerdings ja hier explizit zurückgetreten vom Kaufvertrag, sodass wir uns in diesem Fall mit dem Konkurrenzverhältnis im Anfechtungsrecht nicht auseinandersetzen müssen. Ein Kaufvertrag liegt also vor. Und der nächste Prüfungspunkt wäre dann der Sachmangel. Die maßgebliche Regelung hierfür ist § 434. Danach ist die Kaufsache frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen entspricht. Die drei Mangelarten, mit denen man sich regelmäßig in jeder Falllösung auseinandersetzen muss, sind einmal das Fehlen einer vereinbarten Beschaffenheit, § 434 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, dann die fehlende Eignung für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung, Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und schließlich die fehlende Eignung für die gewöhnliche Verwendung, geregelt in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1. Der Sachverhalt gibt nichts dafür her, dass die Parteien hier eine besondere Beschaffenheit positiv vereinbart hätten. Allerdings sind auch sogenannte negative Beschaffenheitsvereinbarungen möglich. Die Kaufvertragsparteien haben nämlich stets die Möglichkeit, eine von den objektiven Anforderungen abweichende Beschaffenheitsvereinbarung zu treffen, eben im negativen Sinne und das sogar bei einem Verbrauchsgüterkauf. Und an dieser Stelle kommt in der Falllösung der Begriff des Bastlerfahrzeug ins Spiel. Es ist nämlich möglich, einen Gegenstand zum Basteln zu verkaufen und auf diese Weise eine Haftung für die Funktionsfähigkeit auszuschließen. Entscheidend ist aber, und darauf weist das Gericht explizit hin, entscheidend ist aber nicht der Wortlaut der jeweiligen Vereinbarung, sondern der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien. Die bloße Bezeichnung eines als funktionsfähig und zum Betrieb durch den Käufer verkauften Gebrauchtwagens als Bastlerfahrzeug führt deshalb nicht zu einem Ausschluss der Mängelhaftung des Verkäufers, wenn der Käufer aufgrund der sonstigen Angaben des Verkäufers und des übereinstimmend zugrunde gelegten Vertragszwecks von einem funktionsfähigen Fahrzeug ausgehen darf. Die generalklauselartige Verwendung des Begriffs Bastlerfahrzeug ist also unzulässig und damit unbeachtlich, wenn sie zu dem eigentlichen Vertragszweck in Widerspruch steht. K und B sind hier übereinstimmend davon ausgegangen, dass das Fahrzeug funktionsfähig ist, Angesichts dessen hilft es B hier nichts, dass das Fahrzeug in dem Kaufvertrag als Bastlerfahrzeug bezeichnet wird. Abgesehen davon wären bei einem Verbrauchsgüterkauf, den wir gleich noch erörtern werden, auch die Vorgaben des § 476 Absatz 1 Satz 2 zu beachten. Danach setzt eine vertragliche Abweichung von den objektiven Voraussetzungen eine besondere Information des Verbrauchers und eine ausdrückliche und gesonderte Vereinbarung der Parteien voraus. Das verkaufte Fahrzeug war hier also nicht mangelhaft wegen des Fehlens einer vereinbarten Beschaffenheit, aber sicherlich wegen fehlender Eignung für die vertraglich vorausgesetzte und auch für die gewöhnliche Verwendung. Denn Vertragszweck war hier eindeutig die Bereitstellung eines funktionstüchtigen Fahrzeugs und dieses lag wegen der Motorschäden nicht vor, sodass im Ergebnis ein Sachmangel zu bejahen ist. Das reicht allerdings noch nicht aus, denn dieser Sachmangel muss auch bei Gefahrübergang bereits bestanden haben. Und hier ist die maßgebliche Vorschrift § 446 Satz 1, nämlich die Übergabe, das heißt die Übertragung des unmittelbaren Besitzes. Zwischen den Parteien ist streitig, ob dieser Sachmangel schon bei Übergabe vorlag oder die Folge eines unsachgemäßen Umgangs des Käufers mit dem Fahrzeug war. Das führt uns nun zur Frage der Beweislast. Grundsätzlich muss K. alle Voraussetzungen seiner Anspruchsgrundlage beweisen. Wenn er dies nicht kann, also hier das Vorliegen des Sachmangels zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs, dann wäre der Anspruch eigentlich zu verneinen. Aber ihm könnte hier vorliegend die Beweislastumkehr des § 477 Absatz 1 Satz 1 zugutekommen. Das setzt wiederum das Vorliegen eines Verbrauchsgüterkaufs im Sinne des § 474 voraus. Nach dieser Vorschrift sind Verbrauchsgüterkäufe Verträge, durch die ein Verbraucher von einem Unternehmer eine Ware kauft. Die Ware ist legal definiert in 241a, nämlich eine bewegliche Sache, das liegt hier vor. Und des Weiteren müsste K. Verbraucherin sein und B. Unternehmer. K. hat laut Sachverhalt das Fahrzeug für private Zwecke erworben, war damit Verbraucherin im Sinne des § 13 und B. ist gewerblicher Fahrzeughändler und damit Unternehmer im Sinne des § 14. Wir haben also hier einen Verbrauchsgüterkauf, sodass der Anwendungsbereich des 477 eröffnet ist. Diese Vorschrift enthält eine doppelte Vermutung zugunsten des Käufers, einmal in zeitlicher Hinsicht, dahingehend, dass ein Sachmangel, der sich innerhalb eines Jahres ab Gefahrübergang gezeigt hat, auch schon bei Gefahrübergang vorlag. Zum anderen dahingehend, dass ein erst später auftretender Mangel auf einem schon bei Gefahrübergang vorliegenden Grundmangel beruht. Es ist infolgedessen Sache des Verkäufers zu beweisen, dass der Sachmangel bei Übergabe noch nicht vorlag, sondern zum Beispiel, wie hier von B behauptet, durch unsachgemäßen Umgang des Käufers mit dem Fahrzeug entstanden ist. Das ist hier nicht bewiesen und insofern ist davon auszugehen, dass hier ein Sachmangel bei Gefahrübergang vorlag. Nächste Voraussetzung ist das Verstreichen bzw. das erfolglose Verstreichen einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung. Diese Voraussetzung enthält § 323 Absatz 1. K. hat explizit keine Frist gesetzt. Insofern müssen wir jetzt prüfen, ob die Fristsetzung gegebenenfalls entbehrlich ist. In dem Zusammenhang spielt es eine Rolle, dass B. aufgrund der Mängelrüge der K. bereits drei erfolglose Nachbesserungsversuche unternommen hat. Insofern könnte die Fristsetzung nach § 475 D., der für den Verbrauchsgüterkauf zu beachten ist, entbehrlich sein. Nach § 475 D Absatz 1 Nummer 2 kann bei einem Verbrauchsgüterkauf der Käufer ohne Fristsetzung zurücktreten, wenn sich trotz der vom Unternehmer versuchten Nacherfüllung ein Mangel zeigt. Diese Vorschrift führt unter anderem dazu, dass der Verbraucher, abweichend von § 440 Satz 2, wonach die Nacherfüllung in der Regel erst nach zwei erfolglosen Nacherfüllungsversuchen als fehlgeschlagen anzusehen ist, unter Umständen bereits nach dem ersten erfolglosen Nacherfüllungsversuch zurücktreten kann. Und hier muss man eindeutig sagen, nach drei erfolglosen Nachbesserungsversuchen, die zudem noch zu einer Verschlimmerung geführt haben, dürfte man diesen Tatbestand sicherlich als erfüllt ansehen können. Des Weiteren müssen wir uns nun noch mit der Frage auseinandersetzen, ob der Rücktritt vielleicht ausgeschlossen ist. Hier kommt zunächst einmal ein vertraglicher Gewährleistungsausschluss in Frage. Und zwar haben wir ja hier den Passus im Vertrag, wonach der Käufer das Fahrzeug besichtigt und Probe gefahren und den vorgefundenen Zustand akzeptiert hat. Solche Klauseln sind keine Beschaffenheits- oder Zustandsbeschreibungen, sondern beschränken eindeutig die Gewährleistung. Und damit fällt der Passus unter § 476 Absatz 1 Satz 1, wonach sich ein Unternehmer auf vor Mitteilung eines Mangels getroffene gewährleistungsbeschränkende Vereinbarungen nicht berufen kann. Also dieser Passus ist hier irrelevant. Der Rücktritt könnte aber ausgeschlossen sein, wenn der vorliegende Mangel nicht erheblich ist. Das ergibt sich aus § 323 Absatz 5 Satz 2. Nicht alle Rechtsbehelfe des § 437 setzen Erheblichkeit voraus, beispielsweise Minderung und Schadensersatz statt der Leistung sind auch möglich ohne einen erheblichen Mangel. Aber wie gesagt, Rücktritt und der Schadensersatz statt der ganzen Leistung im Übrigen auch setzen einen erheblichen Mangel voraus. Angesichts des Ausmaßes der Beeinträchtigungen des Fahrbetriebes wird man hier von einer Erheblichkeit ausgehen können. Bleibt offen, ob ein Mangel erheblich ist oder nicht, so wird nach der Formulierung des § 323 Absatz 5 Satz 2 allerdings die Erheblichkeit vermutet. Dem Rücktritt der K stehen hier also keine Unwirksamkeitsgründe entgegen. Nach § 349 BGB ist schließlich der Rücktritt auch zu erklären und das hat K hier schriftlich getan. Zum Schluss ist noch darauf einzugehen, ob der Rücktritt vielleicht durch Zeitablauf unwirksam geworden ist. Achtet hier bitte darauf, dass der Rücktritt nicht verjähren kann. Der Rücktritt ist ein Gestaltungsrecht und nur Ansprüche können verjähren. § 438 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit 218 Absatz 1 Satz 1 knüpft allerdings die Unwirksamkeit des Rücktritts an die Verjährung des Nacherfüllungsanspruchs. Und für den Nacherfüllungsanspruch gilt die zweijährige Verjährungsfrist des 438 Absatz 1 Nummer 3. Allerdings ist K. ja noch im Jahr des Kaufvertragsschlusses zurückgetreten, sodass auch unter zeitlichem Aspekt dem Rücktritt nichts im Wege steht. K. hat damit aufgrund des Rücktritts aus 437 Nummer 2, 323 Absatz 1 und 346 Absatz 1 einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises gegen B, allerdings nur Zug um Zug gegen Rückübereignung des Pkw. Das folgt aus § 348. Ja, das war die Falllösung. Schaut euch den Fall in der RÜ gerne nochmal an. Die Fundstelle findet ihr im Begleittext zu diesem Podcast. Der Fall bietet eine gute Gelegenheit, die verschiedenen Prüfungsschritte eines kaufrechtlichen Gewährleistungsfalls noch einmal durchzugehen. Und wie gesagt, Kaufrecht ist sehr examensrelevant. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Euch alles Gute weiter für die Prüfungsvorbereitung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.